Der ISOF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. ISOF, das ist das soziale Netzwerk für Menschen, die in Trennung und Scheidung leben und einen Neuanfang suchen. Das Wohl der Kinder haben wir dabei ganz besonders im Blick. Gerade und auch in hochkonflikthaften familiären Situationen spielt der Verfahrensbeistand eine wichtige Rolle. Was genau steckt hinter diesem Begriff? Wann wird ein Verfahrensbeistand bestellt? Welche Aufgaben hat diese? Und wie können sowohl Eltern als auch gemeinsame Kinder davon profitieren? Darum geht es in der Mai-Ausgabe des ISOF-Podcasts. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zu Gast ist heute Chrysanthi Fuloklido, Rechtsanwältin für Familienrecht in Düsseldorf. Hallo Frau Fuloklido.
Hallo auch von mir. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Nehmen Sie uns mal mit. Was genau ist denn ein Verfahrensbeistand?
Ja, ein Verfahrensbeistand ist, wenn man das allgemein fassen will, ein Anwalt oder eine Anwältin für Kinder. Das ist quasi die Stimme des Kindes in familiengerichtlichen Verfahren, insbesondere also in Kindschaftssachen, und soll damit eigentlich diese Subjektstellung des Kindes im Verfahren stärken. Wir haben oft tatsächlich die Schwierigkeit, dass Kinder verobjektiviert werden in Verfahren. Und dann ist ein Verfahrensbeistand ganz klar, ich benenne mich auch so, die Anwältin von Kindern. Niemals gesetzlicher Vertreter, ist ja klar, aber jemand, der die Interessen des Kindes vertreten soll in Kindschaftssachen.
Sie sagten gerade Objektifizierung. Was genau verstehen Sie darunter?
Ja, wenn die Kindeseltern ein Verfahren führen vor dem Familiengericht, ist es oft so, dass das gar nicht gewollt ist oder beabsichtigt von den Eltern, aber tatsächlich, dass das Kind dann eine Art Objekt wird, wie so ein Spielball zwischen den Eltern. Vorsicht, das wollen die Eltern ganz bestimmt nicht. Aber das passiert tatsächlich oft, dass quasi die als Objekt verstanden werden und nicht mehr Subjekt dieses Verfahrens sind, mit eigenen Rechten. Und da soll diese Stärkung des Kindes als Subjekt gestärkt werden. Und dann kommt tatsächlich dann ein Anwalt oder eine Anwältin rein. Und deswegen sagt man, wir wollen die Kinder nicht mehr objektivieren, sondern mehr zu dieser Stärkung der Subjektstellung des Kindes im Verfahren beitragen.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es um Umgangsregelungen, um Sorgerechtsregelungen etc.
Ja.
Welche Handhabe haben denn Eltern dagegen? Kann ich als Eltern auch sagen, ich möchte das nicht?
Immer dann, wenn es um Finanzen geht, wenn die Eltern also quasi um Unterhalt oder so streiten, werden Verfahrensbeistände den Kindern nicht bestellt. Es geht dann immer nur quasi um sorgerechtliche oder umgangsrechtliche Angelegenheiten, wo Verfahrensbeistände bestellt werden. Mir schließt sich nicht so ganz, warum man sich dagegen wehren sollte, wenn man natürlich dann aufklärt, dass eigentlich der Verfahrensbeistand eine Interessevertretung des eigenen Kindes sein soll. Man selbst hat ja meistens schon einen Anwalt oder eine Anwältin, auch in so hochkonflikthaften Kindschaftssachen. Und da ist es eigentlich mehr als positiv, dass das Kind ebenso einen Beistand bekommt. Und deswegen sich dagegen wehren, weiß ich nicht, warum das versucht werden sollte oder ja, warum diese Stimmung so ein bisschen herrscht. Das kriege ich ja auch schon oft gespiegelt. Aber im Endergebnis sich wirklich dagegen wehren, dass ein Beistand bestellt wird, ein Verfahrensbeistand in Kindschaftssachen, kann man tatsächlich nicht. Ganz im Gegenteil, wenn einer nicht bestellt wird, muss man sich auch ganz besonders wehren, wenn man die Kindeseltern dann auch vertritt. Das ist auf jeden Fall mittlerweile ein Muss. Da kommt man eigentlich gar nicht drum rum.
Nee, ich habe nur deswegen gefragt, weil Sie ja vorher sagten, okay, das Kind wird zum Spielball der Eltern. Das heißt, es geht gar nicht mehr um das Kind oft, sondern es geht um die Interessen der Eltern. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass dann manche Eltern sagen, ja, aber was soll denn das jetzt? Also warum denn?
Ne? Ja, die Sorgen kann ich auf jeden Fall verstehen. Und dann liegt es auch tatsächlich auch an dem Verfahrensbeistand, die Eltern mitzunehmen, aufzuklären. Das machen auch tatsächlich oft die verfahrensbeteiligten Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen der Kindeseltern, aufzuklären, dass man, es hört sich blöd an, aber keine Angst haben muss, dass das da irgendwie nicht in irgendeine Schräglage oder so geraten kann. Das ist Aufgabe von uns allen quasi, dass wir da auf jeden Fall aufklären, dass es nichts Schlimmes und nichts Böses ist und dass da irgendwie keine Lagerbildung oder so entsteht. Ganz im Gegenteil, das Kind und seine Position soll gestärkt werden. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass wenn Verfahrensbeistände auch drin sind, ganz offen mit denen umgegangen wird. Sie werden das bestimmt auch schon mal bei den Social Media auch gesehen haben. Es gibt da auch tatsächlich Kolleginnen, die dann so ein Coaching oder so anbieten. Wie spricht man am besten mit dem Verfahrensbeistand? Was muss man beachten? Ob es das braucht, weiß ich nicht. Ich würde mir mehr wünschen, dass durch Aufklärung tatsächlich mehr Vertrauen in die Verfahrensbeistände gesteckt wird. Und man muss auch wirklich sagen, im Gesetz gibt es auch an vielen Stellen Anforderungen, fachliche Kenntnisse muss man haben, bestimmte Fähigkeiten und persönlich muss man auch geeignet sein. Also das ist nicht so, dass irgendwer, der gerade irgendwie passt, irgendwie bestellt wird, ohne dass er irgendwie bestimmte Fähigkeiten, Kenntnisse hat und nicht persönlich geeignet wäre. Das muss man auch vielleicht immer auf dem Schirm haben.
Das heißt, welche Kenntnisse sind nötig? Psychologische Grundkenntnisse nehme ich an. Was noch?
Genau, also wichtig ist, dass man sich so in Entwicklungspsychologie tatsächlich auskennt. Es gibt auch eine Fortbildungspflicht. Man muss natürlich wissen, wie man Gespräche führt, abhängig vom Alter des Kindes ganz besonders. Und ja, dass man einfach in einer dem Alter des Kindes entsprechenden Art und Weise die persönliche Sicht des Kindes erkennen kann und dann seine Wünsche, Bindungen, Neigungen, Ängste erkennt, richtig wertet und dann entsprechend dieses Verfahren einbringt. Und die persönliche Eignung ist auch ganz klar, wir müssen immer so ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis einreichen. Das muss dann bei den Geschäftsstellen liegen. Und unabhängig davon gibt es in jedem Fall auch noch eine Fortbildungspflicht, nicht nur was juristische Kenntnisse angeht, die ich ja zweifelsfrei habe, weil ich Fachanwältin für Familienrecht bin, auch tatsächlich in Entwicklungspsychologie, wie spricht man mit Kindern, wie geht man beispielsweise mit Gutachten um, da habe ich beispielsweise eine Fortbildung nächste Woche, die auch tatsächlich auch zugeschnitten ist, um als Nachweis zu dienen für die Gerichte, damit die dann erkennen, okay, die bildet sich fort. Die hat dieses Level als Verfahrensbeispiel, die kann man ruhigen Gewissens bestellen.
Nun habe ich noch mal eine grundsätzliche Frage. Ich dachte immer, Kinder können ab einem gewissen Alter komplett allein entscheiden, wo sie denn gerne leben möchten.
Ja.
Das heißt, warum ist das nötig?
Das ist ja ein Aspekt von Kindschaftssachen, kann sein, dieser massive Streit, der dann entfachen kann bei möglichen Umzugswünschen eines Elternteils. Und dann ist natürlich entfacht so ein Streit über dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und ich bin immer dafür, dass die Eltern außergerichtlich versuchen, sich zu einigen, versuchen, das Kindeswohl zu fokussieren, die eigenen Interessen zurückstellen und sich einigen. Wenn das nicht klappt, was auch oft vorkommt, dann treffen wir uns halt bei Gericht. Und da ist es so, dass dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht, wo ein Kind leben soll, selbstverständlich spielt da eine Rolle, was das Kind selbst sich wünscht. Ich habe tatsächlich Fälle, wo ein Kind beispielsweise jetzt auch akut in einem Fall ein Jahr alt ist. Ich habe das Kind getroffen, ich kann mit dem Kind keine Gespräche führen, um da irgendwie sein Wohl irgendwie zu erkennen. Mein Aufgabenkreis ist dann natürlich, dass ich auch mit den anderen Beteiligten spreche, auch ganz umfassend. Mit meinen Erkenntnissen komme ich nicht weit bei einem einjährigen Kind. Da ist tatsächlich meine Anregung dann in meiner Stellungnahme, dass auch nach Erörterung bei Gericht, dass wir dann einfach sagen, wir brauchen eine Begutachtung, wenn sich die Eltern also auch danach nicht einigen können. Eine Begutachtung, wo das Kind am besten aufgehoben sein sollte, insbesondere wenn so Gewaltvorwürfe irgendwie im Raum stehen, zulasten eines Elternteils. In anderen Fällen, wo beispielsweise das Kind 12 ist und mehrfach schon geäußert hat, beim Vater leben zu wollen, habe ich mich auch ganz klar positioniert und habe natürlich auch nicht nur angeregt, sondern einen eigenen Antrag auch gestellt, dass der Antrag des Vaters stattzugeben ist, dass es meines Erachtens nach, nachdem ich mit dem Kind auch mehrfach gesprochen habe, das Kind beim Vater wechseln sollte. Es hat dann insgesamt 3 Jahre gedauert. Wir sind beim OLG gelandet, bis dann der gleichgebliebene Wille des Kindes berücksichtigt wurde. Das war für mich auch ja teilweise frustrierend, weil ich wirklich bei dem Kind über 3 Jahre den gleichen Willen erkannt habe. Und es war auch wichtig, dass er auch nicht verkannt wird oder übergangen wird. Das Kind hat es dann geschafft. Es gibt aber auch Fälle tatsächlich, wo so eine Übergehung des Willens natürlich auch ganz massive Folgen haben kann. Und es ist so ein bisschen immer gemessen am Alter. Eine 5-Jährige kann nicht entscheiden, wo es für sie am besten ist, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben soll. Bei 10, 11, 12, 13, 14 kann das ganz anders sein. Aber auch da, Vorsicht, da kann es auch irgendwie auch mal sein, dass das Kind etwas anderes will, aber wir trotzdem insgesamt etwas anderes entscheiden. Und das sind die ganz, ganz schwierigen Fälle, dass man da auch wirklich insbesondere die Kinder dann noch am Ende des Verfahrens abholt.
Ja, da lassen wir uns mal später nochmal drauf kommen. Vielleicht erst mal vorneweg, Sie sagten, es geht um die Interessen des Kindes, Sie sind Anwalt des Kindes. Wie läuft es denn rein praktisch ab? Wie kann man sich das denn vorstellen? Also klar, Gespräche, aber was passiert? Können Sie uns ein bisschen mitnehmen?
Ja, gerne. Also ich kann einfach sagen, ich kriege per anwaltliches Postfach kriege ich eine Post von der Geschäftsstelle vom Amtsgericht hier in Düsseldorf beispielsweise. Und da steht, dass ich für das folgende Kind als Verfahrensbeistand bestellt werde und ich einen erweiterten Aufgabenkreis habe, dass ich also die Gespräche nicht nur mit dem Kind, sondern auch mit den weiteren beteiligten Eltern beispielsweise führe. Die Akte wird bei mir angelegt. Wenn es umfangreicher ist, wenn es irgendwelche Vorentscheidungen gegeben hat, dann hole ich mir die meistens ein. Wenn es schnell gehen muss, bin ich auch mal eben bei der Geschäftsstelle selbst und hole mir die vorangegangenen Akten, um mir ein Bild zu machen. Ich schreibe sehr zügig die Eltern an. Ich sehe das Alter des Kindes und erkenne da auch, eine 12-Jährige, 13-Jährige kann ich auch persönlich anschreiben. Sonst läuft es tatsächlich über die Eltern. Ich schreibe dann an, erkläre, wer ich bin, sage per Beschluss vom Datum, wurde ich in dem Verfahren bestellt für ihr Kind. Ich führe sehr gerne Gespräche mit ihnen, aber auch mit ihrem Kind. Und dann warte ich meistens, dass in diesen einfach gelagerten Fällen, wo keine Unterbringung oder kein Frauenhaus oder so im Spiel ist, warte ich, dass die Eltern sich zurückmelden. Ein Muss gibt es da nicht. Wenn der Elternteil beispielsweise, wo das Kind lebt, meint, die Gespräche werden nicht geführt, dann ist das so. Ich kann also nicht klopfen und die Gespräche quasi erzwingen.
Verstehe.
Genau, dann führe ich die Gespräche. Es ist immer so, je nach Aktenlage versuche ich erst mit dem Kind zu sprechen oder erst mit den Eltern. Ganz wichtig hier zu wissen ist, dass die Gespräche im besten Fall mit dem Kind in Abwesenheit der Eltern stattfinden müssen. Außer natürlich, das Kind fremdelt. Es will das überhaupt nicht. Ne? Das passiert wirklich äußerst selten. Und da ist natürlich meine Aufgabe, dass ich nicht nur das einmal versuche, mit dem Kind zu sprechen oder es irgendwie kennenzulernen und dann Vertrauen aufzubauen, sondern dass ich wirklich unter Umständen mich mehrmals treffe, auch sowieso nicht in meiner Kanzlei, was ein fremder Ort für so ein Kind ist, dass ich in die Haushalte gehe oder auf dem Spielplatz oder von den Eltern erfahre, welche Themen ich ansprechen sollte, damit das irgendwie der erste Kontakt oder der zweite oder dritte, je nachdem, wie viel nötig sind, gut verlaufen können. Und ganz wichtig ist, das Kind gibt den Rhythmus an, wie wir sprechen. Das ist nicht, dass ich nach Schema F einfach da arbeiten kann. Ich muss mich auf diese Kinder komplett neu mal einlassen. Das sind junge Menschen und denen muss man offen entgegentreten und sie entscheiden dann, ob das mit mir passt und sie mit mir sprechen wollen oder nur spielen wollen, ob die überhaupt mich treffen wollen. Vorher ist es natürlich, die Eltern entscheiden das, ne? Aber das ist mir jetzt auch nicht passiert, dass ein Elternteil da gesagt hat, nee, das wollen wir gar nicht. Also das ist schon äußerst selten.
Ich wollte gerade sagen, also es ist ja wahrscheinlich erstmal recht schwierig, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen.
Ja, genau. Wenn man tatsächlich in die Haushalte geht, ist das schon etwas einfacher. Andere Verfahrensbeistände machen die Termine auch in der Kanzlei. Ich habe in der Kanzlei auch einen Raum, Plüschtiere, Spielzeug und so, alles gut. Da muss man aber auch vorher mit den Eltern sprechen, was für ein Kind ist das, gibt es einen besonderen Bedarf, weil die Eltern kennen ihre Kinder am besten, das ist ganz klar. Und ich bin eine fremde Person und da ist natürlich ganz, ganz viel ferner von dem, was das Gesetz verlangt an fachlicher Eignung, persönlicher Eignung und Fähigkeiten. Sie müssen schon mit Kindern können, das ist klar. Sie müssen sich auf das Kind einlassen können. Ist immer ganz, ganz wichtig, dass die Kinder das Vertrauen in mich entwickeln können. Und das steht und fällt damit tatsächlich, ob die auch erkennen, wie sehr ich mich und wie ehrlich ich mich mit ihnen beschäftige. Und dass das auch überhaupt gar nicht schlimm ist, wenn beim ersten Treffen nichts passiert, außer wir beschnuppern uns und wir spielen ein Brettspiel, was gerade da auf dem Boden liegt. Dann setze ich mich mit auf den Boden, dann spielen wir und dann komme ich nochmal vorbei. Oder ein drittes Mal oder man sagt, es funktioniert irgendwie gar nicht. Also das ist sehr viel Arbeit mit Menschen einfach. Das darf man nie vergessen.
Nun ist es ja so, dass Kinder in einem bestimmten Alter sehr beeinflussbar sind. Wie stellen Sie denn sicher, dass das, was Sie erarbeiten, zusammen mit dem Kind auch wirklich der Wille des Kindes ist und nicht möglicherweise eines Elternteils?
Ja, das ist natürlich unfassbar schwierig. Die Fälle gibt es auch tatsächlich. Das ist auch in Beschlüssen steht das auch drin, dass der Senat beispielsweise davon ausgeht, dass es sich hier um einen manipulierten Willen des Kindes handelt. Alle haben das gesehen, alle wissen das und trotzdem, das ist auch ganz klar auch in der Rechtsprechung, auch ein manipulierter Wille ist ein Wille, den man nicht übergehen darf in den meisten Fällen. Ich bin immer ein Fan von dem Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Selbstverständlich habe ich psychologische Grundkenntnisse, habe eine Meinung, Tendenzen, spreche viel mit Menschen und kann tatsächlich viele Dinge auch eher schneller, einfacher einordnen als andere, die jetzt irgendwie im Baurecht unterwegs sind. Das ist ganz klar, aber ich versuche da mit meiner, es ist mehr als Küchenpsychologie, aber ich versuche bei mir zu bleiben, bei meinen juristischen Fähigkeiten und meinen Aufgaben und überlasse dann tatsächlich den Fachleuten mit dieser Expertise beispielsweise dann eine Gutachterin oder einen Gutachter festzustellen, ob es sich hier um manipulierten Willen handelt. Ich vermag nichts zu beurteilen und das würde ich auch in einem Verfahren auch nicht, nachdem ich einmal das Kind getroffen habe und ein Gespräch mit den Eltern geführt habe und dem Jugendamt, mich aus dem Fenster zu lehnen und solche Ausdrücke zu verwenden wie bindungsintolerant, das hört man auch sehr, sehr oft auch von Kollegen und Kolleginnen oder dass der Wille manipuliert ist. Das steht mir nicht zu, das ist nicht meine Aufgabe. Ich meine, so etwas unter Umständen erkennen zu können, aber man muss dann immer darauf achten, dass man wirklich bei sich bleibt und als Fachfrau das macht, was man am besten kann und der Rest ist dann anderen Menschen vorbehalten.
Nun lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf das Beispiel von vorhin. Sie sagten, manchmal läuft der Wille des Kindes dem Wohle des Kindes komplett entgegen.
Ja.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen ganz dramatischen Fall tatsächlich auch, den wir bis zum OLG geführt haben. Wir hatten im ersten Satz einen Beschluss, dass die Kinder fremd untergebracht werden sollen, weil insbesondere nach Begutachtung feststand, dass die Kinder im Haushalt des einen Elternteils, also ein Schaden eingetreten ist bei den Kindern, massiver Gesundheitsschaden. Wir hatten Kinder, die waren 12 und 13 und die jüngste, die war 2. Und dann wurde beschlossen, okay, das sehen wir alles, Gefährdung, die Kinder müssen raus. Die Kinder wurden dann fremd untergebracht für sage und schreibe einen Nachmittag, was auch schon mit viel, viel Ärger verbunden war, vor allem bei den Eltern 12 und 13, weil die natürlich nicht weg wollten. Die haben nicht gesehen, dass es diese Parentifizierung gibt. Die haben nicht gespürt, dass die Mutter keine Grenzen setzen kann, haben nicht erkannt, dass die Mutter völlig überfordert ist, ne, und wirklich überhaupt gar nicht eine böse Intention dahinter, aber es nicht geschafft hat, mit dem Bedarf der Kinder umzugehen und die Bedürfnisse dazu decken, sodass wirklich die Kinder gesundheitliche Schäden davongetragen haben. Und dann in der Zwischenzeit, an diesem Nachmittag, wurde ein anderes Rechtsmittel eingelegt, Rolle rückwärts. Die Kinder, ne, standen in dieser Wogengruppe und mussten dann wieder zurück zur Mutter, weil dann gilt das ja alles nicht mehr, bis es dann zum Termin beim Oberlandesgericht kam. Ich hatte mit den Kindern in deren Haushalt, was wirklich auch sehr, sehr weit entfernt aus Düsseldorf war, Gespräche geführt. Am Anfang hatten die noch das Vertrauen, dass ich wirklich deren Anwältin bin. Ich hatte schon das Problem bei der ersten Instanz, wie soll ich diesen Kindern klar machen, dass das, was die wollen, also zu Hause bei Mama bleiben, nachdem die auch schon, der eine war schon aus dem Fenster gefallen, ne? Weil die Mutter einfach also völlig überfordert, ne? Welche Gründe das auch immer haben kann, die wollen wirklich da bleiben, aber ich habe ein Gutachten und ich bin auch wirklich der Meinung gewesen, dass die Kinder fremd untergebracht werden. Wie bringe ich denen das bei? Wir haben uns oft getroffen, wir haben auch tatsächlich auch telefoniert. In dem Alter gebe ich auch meine Telefonnummer, meine Visitenkarten, auch tatsächlich die private Handynummer, dass sie mich anrufen können. Da können Sie sich aber vorstellen, dass spätestens beim Oberlandesgericht und der weiteren Verhärtung der Situation ich bei meiner Meinung auch geblieben bin. Die Gutachterin wurde eingeladen. Die hat nochmal festgestellt, dass sich nichts geändert hat, sondern dass sich das noch weiter verschlimmert hat in der Zwischenzeit. Und es wurde dann wirklich nach 3 Stunden Verhandlungen entschieden, dass es bei der Entscheidung bleibt, dass die Kinder fremd untergebracht werden. Als ich dann versucht habe, eins der beiden Kinder anzurufen, bin ich gar nicht durchgekommen, weil das Kind das Vertrauen in mich verloren hat, weil es nicht verstehen wollte, was ich durchaus nachvollziehen kann, wie es sein kann, dass ich nicht das erreicht habe, was es wollte. Mit dem anderen konnte ich mich noch treffen, weiß jetzt auch, dass er untergebracht ist und auch ganz happy ist. Und da haben wir es tatsächlich noch geschafft, zusammen eine Basis zu finden, dass ich ihm auch noch erklären kann, was hier passiert ist und warum wir das alles machen, entgegen seines tatsächlichen Willens. Und beim anderen leider bedauerlicherweise, der hat komplett das Vertrauen verloren. Und das ist natürlich besonders schwierig auch für mich. Aber das war wirklich ein krasser Fall, wie das auch nach hinten dann losgehen kann. Das Wichtige ist, beide sind fremd untergebracht, denen geht's gut. Und alles Weitere muss man dann über so eine psychotherapeutische Anbindung dann klären, dass man die Kinder da irgendwie auffängt und ja eine weitere Chance gibt, mit dem allem umzugehen. Weil das sind massive Einschnitte für die Kinder, das ist ganz klar.
Aber das sind ja wahrscheinlich eher Einzelfälle, nehme ich mal an. Also das ist nicht das Gros. Wenn Wohl und Wille des Kindes übereinstimmen und ermittelt wurden, wie geht es denn dann weiter?
Haben Sie also ein bestimmtes Beispiel für mich?
Na, bei Gericht. Also ja. Sie haben sich mit dem Kind unterhalten, auch mit den Eltern unterhalten. Ja. Es ist alles soweit geklärt. Das heißt, was folgt dann?
Dann sitzen wir im Termin, sprechen darüber, der Richter oder die Richterin, die lassen den Verfahrensbeistand zu Wort kommen, das Jugendamt, es findet eine Anhörung der Kindeseltern statt. Also hier in Düsseldorf ist das so, dass man die Anhörung der Kinder durch die Gerichte an einem anderen Tag terminiert als der eigentliche Gerichtstermin. Es gibt aber auch Gerichte, die machen das dann am selben Tag und unmittelbar vor der Verhandlung, sodass dann beispielsweise die Kinder dann auch auf die Eltern treffen, was ich je nach Fall positiv oder negativ immer wahrnehme. In jedem Fall ist es so, dass eine Erörterung stattfindet. Und wenn jetzt der Verfahrensbeistand sagt, Wechselmodell ist super, das Jugendamt sagt, für uns ist das auch fein. Der eine Elternteil, der erstmal beantragt hat, der Antrag ist zurückzuweisen, ich will kein Wechselmodell, und dann in dem Gespräch aber erkennt, dass das im Sinne der Kinder auch sein kann, dann schließen die quasi einen Vergleich und sagen, ja, wir wollen das jetzt im Wechselmodell machen. Unabhängig davon, was da passiert, sind die Kinder anzuhören. Manche machen es vorher, manche machen es nachher. Und es ist dann immer so ein bisschen abhängig, ob man einen Vergleich schließt, also die Eltern, die Betroffenen, oder halt ob ein Beschluss ergeht. Und je nach Entscheidung oder wie gesagt Vergleich, wird dann das dann gelebt, was verglichen wurde oder beschlossen wurde. Wenn man das natürlich dann nicht will, der Beschluss des Wechselmodells, dann muss man sich dagegen wehren innerhalb einer bestimmten Frist und geht dann weiter zum Oberlandesgericht und streitet da weiter. Wenn sich aber alle einig sind, dann geht es zum Beispiel los mit dem Wechselmodell oder dem Umgang, den man da vereinbart hat oder der beschlossen wurde. Das gilt dann und das hat man dann zu leben.
Wie ist denn das eigentlich, wenn ein Verfahrensbeistand bestellt wird? Wer trägt denn die Kosten dafür?
Ja, die Kosten tragen tatsächlich die Kindeseltern. Im Familienrecht ist es oft so, dass man sagt, hier gibt es irgendwie keinen Schuldigen. Deswegen sind immer die Anwalts- und Anwältinnenkosten, trägt jeder selbst. Das kann ganz anders beim Unterhalt sein. Das kann ganz anders sein, wenn Großeltern Umgangsanträge stellen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man von einem Fall spricht, dass jeder seine Anwaltskosten trägt und die Gerichtskosten jeder, ne, also zur Hälfte quasi. Und so ist es auch tatsächlich beim Verfahrensbeistand. Die Kosten sind von den Eltern zu tragen, aber sehr überschaubar dafür, dass man wirklich Anwältin des Kindes und versucht, die Leute wieder an den Tisch zu bringen, im Wohl des Kindes, dass man wieder zusammenarbeitet, sind die Kosten tatsächlich wirklich sehr überschaubar.
Letzte Frage, vielleicht können Sie noch mal in einem Satz zusammenfassen, warum das wirklich sinnvoll ist, warum es Verfahrensbeistände zwingend braucht.
Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass irgendwie Kindschaftssachen, und wir sprechen mal von den Kindschaftssachen, wo sich wirklich die Eltern in so einer Hochkonflikt hat schon irgendwie befinden, wo sie wirklich insgesamt das Wohl des Kindes aus dem Blick verloren haben, was überhaupt gar nicht auch böse gemeint ist, aber das kann uns allen passieren, dass wir uns so massiv streiten, dass da wirklich wir unsere Kinder irgendwie aus dem Blick verlieren, ist das irgendwie so ein bisschen zu vergleichen wie mit so einem starken Gewitter und dann donnert es und dann regnet es und die Eltern sind manchmal, und das sehen die auch nicht und das meine ich dann auch immer nicht so, weil dann denkt man immer, dass ich irgendwie angreifen will, ich will immer nur dazu beitragen, dass ein Verständnis dafür besteht, warum wir bestellt werden. Dann streiten sich die Eltern so massiv, das Kind gerät in den Fokus. Für ein Kind ist es unfassbar schmerzhaft zu sehen, dass sich Eltern streiten. Es ist ganz, ganz schlimm auszuhalten, wenn wir so von Loyalitätskonflikten schon sprechen. Das Kind will sich niemals positionieren. Es liebt beide Eltern gleich viel. Und das ist ja an Zerrissenheit nicht mehr zu überbieten. Und in diesem ganzen Getummel, diesem ganzen Donner und Regen und was da alles einprasselt, insbesondere auf das Kind, weil wir sind alle erwachsen, ne? Wir leiten die Verfahren ein oder wir können schon irgendwie damit umgehen, dass wir Antragsgegner oder Antragsgegnerin sind. Die Kinder sind gefühlt ein bisschen dem Ganzen ausgeliefert. Und dann meine ich, dass so ein Verfahrensbeistand jemand ist, der irgendwie so einen großen Schirm aufspannt, ne? Versucht das ein bisschen trocken zu halten und diesem ganzen Gedonner sich wirklich mal mit dem Kind zusammensetzt und versucht, seine Stimme zu hören. Und die Stimme, die eigentlich untergeht in diesem ganzen Wusel, dass die so laut wird, dass die wirklich Beachtung findet in diesem Verfahren. Und ich meine, dass aus dem Grund, weil wir Menschen sind, weil Familie schwierig sein kann, weil Trennungen schmerzhaft sind und weil Kinder irgendwie das Wichtigste sind, was wir haben und tatsächlich die sind, die am meisten das Leid tragen, dass die auf jeden Fall jemanden brauchen, der den Schirm aufspannt und einfach wartet, bis der Sturm vorbei ist. Deswegen meine ich auch, dass man sich nicht eher wehren sollte oder Angst vor Verfahrensbeiständen haben sollte, sondern dass man sich freut, dass jemand wirklich da ist, bis der Sturm rum ist. So nehme ich das zumindest wahr. Und ich hoffe, die Kinder auch. Und es gibt nichts Schöneres, wenn die dann doch mal anrufen und sagen, ich möchte mit meiner Anwältin sprechen oder wenn die mir dann irgendwie von sich erzählen oder so. Oder ne, manchmal, wenn die älter sind, gehen wir dann noch Kaffee trinken oder ich bin irgendwie da, sollen wir uns am Spielplatz treffen oder so. Und das ist immer ein ganz, ganz schönes Feedback. Ich finde auch im Familienrecht, wenn wir ehrlich sind, beziehungsweise für mich ist das so, ist der beste Job eigentlich Anwältin von Kindern sein. Deswegen, eigentlich gibt es nichts Schöneres. Ja. Meine ich auch für diese Kinder.
Ja. Aber was für eine schöne Zusammenfassung. Ich merke auch, irgendwie berührt sie das und macht sie froh.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das Familienrecht ist wirklich ein sehr, sehr schönes Rechtsgebiet und immer, wenn es um Kinder geht, bin ich selber sehr, sehr begeistert, weil ich von Kindern sehr begeistert bin.
Und Kinder brauchen eine Stimme, gerade und auch in hochkonflikthaften familiären Situationen, damit ihre Interessen vertreten werden. Dankeschön, Chrysanthi Fuloklido, Anwältin für Familienrecht aus Düsseldorf.
Sehr gerne.
Der ESOF-Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.